Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Raum für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen.
Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin unterhalten sich.
Ciao zusammen, da sind wir mit der Villa Margherita. Am Mikrofon sitzen Priska, das bin ich.
Und Anja, das bin ich.
Und trotz Widrigkeiten, Janine ist heute live zugeschaltet aus dem Luzernischen. Hallo Janine.
Hallo zusammen, ich freue mich dabei zu sein, dass es doch noch geklappt hat. Ich aus der Isolation darf mitmachen in unserer ersten Folge.
Ja, das ist doch gut. Also, ich würde sagen, ja, Anja, die Villa Margherita, erzähl mal etwas darüber.
Ja, gern. Also, das ist eigentlich ein Projekt, das so ein bisschen gestartet hat im Gimmer. Ich und Priska sind zusammen im Gimmer und dann hat es mal so in einer langweiligen Deutschstunde, haben wir mal so ein bisschen Pläne geschmiedet für die Zukunft. Und dann ist uns einfach ganz wichtig gewesen, dass wir irgendeinmal mal so ein Haus für Frauen machen.
Ja, und das Haus haben wir uns vorgestellt, dass das Villa Margherita heisst und ein Haus für alle Frauen ist, wo dort herkommen können.
Frauen begehren auch.
Wo Frauen, ein Haus, das Frauen begehren.
Nein, ja. Frauen.
Ja. Habt ihr zwei da schon gewusst, dass ihr wollt, du Anja Medizin studieren und du Priska Pharmazie?
Ja, also, ja, für mich ist eher klar gewesen, aber dass ich natürlich gerade in Frauenmedizin gehe, das ist dann sicher noch nicht fest gemeißelt gewesen, also, ja. Aber mir einfach etwas Gutes für die Frauen tun, das ist so ein bisschen unser Prinzip gewesen.
Ja, und wir haben uns immer vorgestellt, wenn man reinkommt in die Villa Margherita, würde es unter eine kleine Apotheke haben mit allen nötigen Sachen, wo man für Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit kann finden. Im ersten Stock hat es eine Frauenarztpraxis gehabt. Dort war Anja gewesen, wo die Frauen wie behandelt und beratet. Und im oberen Stock hat es einen grossen Raum für Workshops, Inspiration, Yoga, vielleicht noch Ballettstangen in unserer Vorstellung. Und Janine, du hast ja eine Apotheke. Du wärst gerade beim Eingang und du hast uns einfach noch gefällt in unserem Projekt.
Wie ein Faust aufs Auge.
Ja. Genau, das war sicher auch der Grund, wieso ich nachher mit in die Villa einziehen durfte, weil Priska und ich in Bern zusammen geschafft haben, ein paar Jahre, und eine gute Zeit hatten. Und da hat sie mir genau auch von dieser Villa erzählt. Und ich fühle mich natürlich geehrt, dass ihr Frauen einerseits so einen sechsten Sinn hatten, dass ihr dann quasi das auch studiert habt, was zu der Villa passt. Und zweitens, dass ich in diesem starken Team darf mitmachen darf.
Ja, du bist eine Bereicherung. Ja. Wirklich. Ja, dadurch, dass wir keine 5 Millionen einfach so haben aus dem Ärmel schütteln für eine wirkliche Villa zu bauen, ist auch in diesem Jahr auch ein bisschen Corona-bedingt, wo man ein bisschen mehr Zeit hatte für Reflexion, den Gedanken aufgekommen, wir können es ja virtuell machen, oder?
Genau, die Villa Margherita startet jetzt mal mit einem Podcast virtuell. So ist es zugänglich für alle Frauen, die gerne Podcasts hören. Und wir schauen dann, was sich daraus entwickelt mit der Zeit.
Und natürlich auch für all die, die sich für Medizin und pharmazeutische Themen, die zu der Frau passen, interessieren.
Genau. Und wollen wir mal anfangen mit dem ersten Fall?
Ja, gerne. Ich bin in der Startlöcher.
Anja hat in der Villa Margherita eine Dörte kennengelernt, die bei einer Routineuntersuchung etwas erfahren hat, was sie nicht gedacht hat. Anja, erzähl doch mal, wie du Dörte kennengelernt hast.
Genau, also die Dörte, 29-jährige junge Frau, kommt eben in die gynäkologische Routinekontrolle und erzählt mir noch so, by the way, sie hat auch noch teilweise Schmerz im Unterbauch, aber sie denkt, das ist nichts. Aber ja, dann habe ich gesagt, look, dann machen wir doch noch zur Kontrolle, also zum Pap-Abstrich, einen Ultraschall. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich gesehen, bei den Eierstöcken, normalerweise sieht man einen Eierstock mit so ganz vielen schwarzen Bauern drin, die sogenannten Follikel, bei einer jungen Frau. Und das zeigt so ein bisschen, wie die Reserve ist vom ersten Stock. Und in diesen Follikeln ist ja die Eizelle, die in jedem Zyklus kumpen. Also, was der Eisprung daraus gibt. Also, so ein bisschen wie kleine Burgen für die Eizellen sind das, die Follikel. Und die fallen auf einfach. So kann man einen ersten Stock erkennen im Ultraschall. Und ich habe gesehen, hoppla, bei Dörte sehen die Follikel gar nicht mehr aus, mit vollgespickelt mit diesen schwarzen Bäueli. Also, sie waren sozusagen weiss gewesen. Und noch so vereinzelt ein schwarzes Bäueli drin.
Wie siehst du das sonst? Wie alt ist dort?
29.
Wie siehst du das sonst aus, normalerweise?
Ja, normalerweise hast du wirklich so pro Seite sicher so zwischen 8 und 12 Eizellen.
Ja.
Quatsch, Follikel meine ich jetzt. Ja. Eizellen sieht man ja nicht, die sind im Mikrometerbereich. Aber eben, die Follikel sieht man. Und ja, sieht es wirklich so... sieht man so plus 10 Mal pro Seite.
Ja.
Also dort hat in der Blüte von ihrem Leben quasi schon ein bisschen zu wenig potenziell gute Follikel gehabt.
Genau, also so ein bisschen wie man hat erwartet, vielleicht so 10 Jahre älter, sozusagen. Mhm. Und das habe ich ihr natürlich näher auch mitgeteilt, weil ja, das ist wichtig, dass sie das eigentlich weiss. Es ist jetzt nicht so, dass ich ja ihr kann sagen, los dort, du bekommst gleich das Wechseljahr, das wäre ein kleiner Hammer gewesen. Aber ich kann sagen, es ist nicht ganz altersentsprechend, das Bild. Und, wir müssen jetzt da ein bisschen weiter schauen, was kann man machen oder was bedeutet das? Und wir haben ein langes Gespräch gehabt, weil sie hat natürlich gar nicht mit dem gerechnet und ich habe gesagt, dass wir noch zusätzliche Informationen vielleicht brauchen mit einer Blutentnahme, wenn sie verstanden ist, um eben die Reserve noch ein bisschen abzuchecken von den ersten Stöcken. Und das haben wir geplant. Und dann haben sie natürlich auch ein bisschen ausgefragt über ihre Situation. Ist sie in einer Beziehung? Wie sieht es mit Kinderwunsch aus? Und da sie 29 ist, hat sie gesagt, ja, also Kind wollte ich sicher mal, aber nicht heute und morgen eigentlich. Sie hat das mit ihrem Freund, sie ist in einer langjährigen Beziehung schon gewesen und hat das schon einmal das Thema angesprochen. Also es war nicht total neu gewesen, aber natürlich nicht in Planung.
Du hast gesagt, du hast eine Blutentnahme gemacht. Was testet man dort?
Genau. Ich habe eine Blutentnahme gemacht und dort ist es vor allem so, dass man den AMH-Wert abnimmt. Das heisst Anti-Müller-Hormon-Wert. Und das hat ja nichts damit, dass man gegen einen Müller etwas hat, ja, oder so. Aber nein, es geht darum, dass eigentlich, ich kann einen ganz kurzen, einen kleinen Exkurs machen in die Periode ganz am Anfang von einem Embryo. Nämlich ist das, der AMH ist ganz wichtig für die sexuelle Differenzierung. Also der männliche Embryo, Bübli, hat von diesem Hormon schon von Anfang an. Und darum bilden sich dann die Müller-Gänge zurück. Und Müller-Gänge würden sich später bei einem weiblichen Embryo zur Gebärmutter und zum Teil von der Vagina entwickeln. Das heisst, wenn er eben das ausschüttet, gibt es männliche Anlage, quasi eben keine Vagina und kein Uterus. Und bei den weiblichen Embryonen bildet sich das näher aus auf diesen Müllergängen. Darum heisst es eben Anti-Müller-Hormon.
Bei der Frau, ja.
Ja, bei den Männern heisst es Anti-Müller. Es heisst einfach Anti-Müller. Aber es ist wegen diesen Müllergängen, die eben zurückgebildet werden, wegen diesem Hormon. Genau. Gut, und bei der Frau ist es eben so, die hat das Hormon ja auch, weil das messen wir ja jetzt. Und das heisst, es tut sich dann, kann man finden, wenn in der Pubertät dann die ersten Stöcke aktiviert werden und die Burgen, die Follikel, das AMH ausschütten. Und je mehr AMH bedeutet, desto mehr Follikel. Also die Eierstockreserve eigentlich.
Also das ist schon so, gell, dass Mädchen eigentlich die ganzen Eizellen angelegt haben, wenn sie quasi auf die Welt kommen.
Das ist richtig. Also schon in der, also bei Mutter, in Gebärmutterin entwickelt, also gibt's die Anlage. Bei der Geburt hat so ein Mädchen, ein kleines Neugeborenes, hat dann etwa 1 Million Eizellen. Und dann, wenn sie so die erste Demenz bekommt, hat es etwa noch 300'000, weil die gehen auch kaputt. Und mit der Zeit, wenn sie dann pro Zyklus immer mehrere Eizellen haben, und es gibt dann den Eisprung, und das heisst, man verliert immer von diesen Eizellen. Und irgendwann hat man keine mehr, und das heisst eben, man kommt dann in Wechseljahre in die Menopause.
Also das heisst, je mehr da noch vorhanden sind, desto mehr potenzielle Kinder könnte man zeugen.
Genau, Fruchtbarkeit, ja. Oder ist das ein Zeichen? Ja.
Und das heisst jetzt, die Dörte hat jetzt mit 29 so die Information bekommen, dass ihr, sag jetzt mal, Countdown schon relativ weit fortgeschritten ist, dass sie nicht wie kann denken, ja, Kinder, das kann ich mit 40, 43, vielleicht noch 45. Jede hat doch irgendwie noch eine Grossmutter oder eine Tante, die ganz spät noch Kinder bekommen. Das heisst, also, das ist wirklich, wenn man, es könnte sein, dass man die Zeit, die man immer denkt, die hat man vielleicht gar nicht hat.
Genau, die Uhr, die tickt, die wir ja alle auch so vielleicht mal bemerkt haben, so, wenn man den 30. Geburtstag feiert und dann plötzlich mal so Tick-Tack und der Kinderwunsch kommt und so und geht wieder und ist aber immer wieder da und denkt, wie lange habe ich eigentlich noch? Ja, noch lange eben. Wir denken schon, wir hätten noch 10 Jahre. Und jetzt bei ihr ist es eben so, dass ich müssen sagen oder ein bisschen erwähnen, es könnte sein, ich weiss es nicht genau wann, aber es könnte sein, dass sie nicht erst mit 50 in die Wechseljahre kommt, wie es so ein bisschen üblich ist, sondern ja, vielleicht auch 10 Jahre früher oder vielleicht auch sogar schon unter 40, dass es plötzlich keine, eben, dass die Reserve aufgebraucht ist.
Was hat sie dann gemacht dort?
Leer geschluckt. Ja. Und hat gesagt, ja gut, sie müssen das natürlich jetzt mit ihrem Freund besprechen. Und sie möchte gerne, dass er auch bei der nächsten Konsultation dabei ist. Das habe ich natürlich sehr begrüßt. Männer sind immer sehr willkommen an meiner Sprechstunde. Möchte ich noch erwähnen. Und, ja, aber sie soll kommen, wir besprechen das und sie soll doch mal eben immer ein bisschen die Situation erklären und vielleicht noch mal ein bisschen abtasten wegen dem Kinderwunsch. Und
also,
ja.
Hat er denn, er ist dann mitgekommen?
Er ist dann mitgekommen.
Und hat ganz herzig,
ja, wirklich so ein herziges Bärli und ich mega Freude gehabt im Gespräch. Und er hat es total verstanden und hat gefunden, ja, eben, für sie beide ist es klar, sie wollen mal Kinder. Und wenn es halt jetzt ein bisschen früher sein als mit 35, also ich sehr gerne da einverstanden und mache da voll mit, weil dann plötzlich wollen und nicht können, fängt er dann schon sehr schade. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich wirklich super, die Reaktion. Oder dass es sich jetzt nicht irgendwie in eine Ecke gedrängt fühlt. Also manchmal, Männer reagieren ja manchmal ein bisschen verschieden, wenn es um Kinderwunsch geht. Aber ich, ja, und dann habe ich ihm erklärt, dass es eigentlich auch noch wichtig wäre, wenn sie es jetzt würde, so ein bisschen probieren und eben nicht mehr verhüten, dass man irgendwann, wenn es nicht klappt, dass man nicht zu lange wartet, für wieder zu kommen. Und dass man vielleicht irgendwann eben auch seine Spermienqualität anschaut.
Ja, das ist ja auch noch ein Thema, ja.
Spermiogramm,
genau,
oder was
Spermiogramm
ist das?
Macht.
Spermiogramm, okay.
Weil, wie gesagt, das wäre eigentlich ja wahnsinnig schade, wenn jetzt die ganz wertvollen Eizellen, die da noch bei dort sind, wenn die einfach quasi nicht befruchtet werden können durch eine schlechte Spermienqualität zum Beispiel und sie probieren es und es hat irgendwie wie gar keinen Sinn, die Eizellen können nicht befruchtet werden. Und dann tut man gescheiter dann eben nochmal schauen, was es eben für Therapie gibt, zum Beispiel auch bei denen. Bei Ihnen näher. So. ist das verständlich? Du schaust mich ein bisschen Fragezeichen.
Ja, nein, ich finde es eigentlich auch noch gut, dass nochmal der Mann noch ins Spiel kommt, oder? Das ist jetzt irgendwie häufig so Fruchtbarkeit und wenn Kind, das hängt, wird häufig auch das Alter von der Frau immer so in die Waagschale geworfen. Aber dass der Mann ja auch einen wichtigen Beitrag hat und auch die Spermienqualität bei den Männern auch ein sehr wichtiger Punkt ist, das finde ich gut.
Ja, ja, das ist so. Auch dort hat er gut reagiert. Und er hat natürlich dann ein bisschen geschmunzelt gefunden, es sei ja super, dass bei ihm wenigstens die Spermien erneuert werden. Und nicht, also nicht so wie bei der Frau, wo das einfach eben von Anfang an da ist. Und es gibt nichts, was man machen kann, dass man wieder neue Eizellen kann generieren kann. Ja.
Hat sich sicher auch gut gefühlt. Ja, ja, der Kollege, der ist extra das mal abklären. Einfach, er hat gar noch kein Kind wollen, aber er hat einfach die Studie gesehen von den Soldaten, die da gezeigt hat, dass die Spermienqualität jährlich praktisch abnimmt.
Abnimmt, gell?
Und dann ist er vorsorglich mal untersuchen und er hat eine gute Spermien gehabt. Das hat ihm ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und das finde ich noch interessant. Also im Leben gibt es ja noch andere Themen als Kinderwunsch. Und Fruchtbarkeit, so, immer so lange, wie es klappt, oder? Solange man immer denkt, es ist alles noch möglich. Und es gibt offenbar ein gutes Gefühl, wenn man weiss, dass da genug Eier und genug Spermien um den Weg sind. Du, Anja, mein Motto ist ja, man kann immer etwas rausholen. Ich bin ein grosser Fan von Mikronährstoffen, Vitaminen. Und ich finde jetzt bei dieser Dörte, hat man jetzt da nicht noch ein bisschen können, also das Ei noch ein bisschen pimpen.
Pimp my egg.
Dass das ich sage immer, ein Ei reicht ja eigentlich, weil das jetzt das Allerbeste ist und mit Vitaminen und Spurenelementen unterstützt wird. Denkst du, da könnte man jetzt noch etwas rausholen mit der reduzierten Reserve?
Also wie ich schon gesagt habe, ich glaube, den Eizellpool nicht verbessern. Also man kann nicht neue Eizellen generieren mit einem super Mikronährstoff von dir. Was die Qualität von Eizellen anbelangt, dass da könnte man einen eigenen Podcast machen, neben Pimp My Egg, was da wirklich etwas bringt, was nichts bringt. Wichtig ist halt zu sagen, dass sie ja noch jung ist und dass eigentlich ihre Qualität gut ist von der Eizellen. Ja. Die ist ja 29 und nicht so wie eben 10 Jahre später, wo die Qualität ja mit jedem Jahr abnimmt, oder? Wenn sie so gegen die 40 geht, ist sie dann wirklich es ist dann wirklich nicht mehr so gut mit dieser Qualität. Das kann man dann so ein bisschen vergleichen wie mit Eier im Kühlschrank. Also je länger dass sie drin bleiben, desto mehr nimmt Qualität ab. Also jetzt ein bisschen, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesehen.
Aber die können dort für ihr Wohlbefinden, also Vollsäure ist sicher immer gut, falls es dann einschlägt.
Aber Kinderwunsch sowieso,
das hat man vorher anfangen. Oder Omega-3-Fettsäuren. Ja, ich glaube, dann müssen wir mal einen separaten Podcast machen. Sie wird sich sicher gut fühlen, wenn sie es nimmt, aber du sagst, die Eierstockreserve können wir nicht aufbessern, wenn alles, was weg ist, ist weg.
Ja. Dort habe ich aber gerade eine Frage. Ich bin unlängst bin ich in der Gynäkontrolle gewesen und sie hat gesagt, ich habe noch sehr gut aussehende Eierstöcke.
Schön für dich.
Das hat mich natürlich sehr motiviert.
Passend zum Gesicht in diesem Fall.
Soll wirklich noch gut verhüten, wenn ich nicht noch ein Kind will. Kann ich mich jetzt dann nicht erfreuen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt noch schwanger werden würde, dass auch risikoärmer würde ablaufen, weil ich noch so gute Eierstöcke habe?
Also eben, wie gesagt, erstmal freut es mich sehr für dich, wenn du so biologisch jung bist. Das ist top. Und aber wie gesagt, du hast auch ein gutes Gefühl gehabt, nicht nur mit Männern, die ein gutes Spermiogramm haben.
Ja, schon das habe ich hier schon gedacht. Genau.
Immer hoch gewesen nachher. Ja, nein, aber bezüglich eben Schwangerschaft oder Kinderwunsch, so Ü40, ist halt immer das gleiche Thema. Auch wenn man eine gute Reserve hat, ist zwar die Möglichkeit da, dass man schwanger wird und ist auch für uns in der Kinderwunschabteilung besser, wenn jemand noch ein Kind möchte in diesem Alter. Und wir hätten gute Reserven für Miski. Es hat einfach mehr Therapiemöglichkeiten. Aber auch da komme ich schon ein anderes Mal drauf zurück. Aber was natürlich nicht, was man nicht kann sagen kann, ist, dass man über 40 dann, zum Beispiel weniger Schwangerschaftskomplikationen hat dass es schneller einschlägt oder beziehungsweise, dass es eben weniger Abort gibt, also weniger Fehlgeburten, wenn man gute Reserve hat, das nicht. Es geht jetzt, da hängt sehr eben mit der Qualität von Eizellen ab, die einfach gealtet ist, ja. Genau.
Und anhand vom Zyklus kann man da auch etwas feststellen. Also zum Beispiel gibt es wirklich keine Indizien, wo man selber als Frau kann feststellen, ob man jetzt noch gute Reserven hat oder nicht. Das kann also wirklich nur die Gynäkologin oder der Gynäkologe.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, Janine. Das kann man ein bisschen das könnte man merken, dass langsam die Reserve abnimmt oder dass es eben nicht mehr in jedem Zyklus vielleicht einen Einsprung gibt, wenn man Schmierblutungen hat vor der Mens, also wenn der Zyklus nicht 28 Tage geht, man kommt Mens, nach 28 Tagen kommt wieder die Mens, sondern wenn es vielleicht nachher so 18, 20 Tage plötzlich anfängt zu schmierbluten. So, das wäre mal so ein Zeichen, vielleicht von einem Progesteronmangel, auch das sehr spannend. Und der abnehmende, eben zum Beispiel so anovulatorische Zyklen, also ein Zyklonieinsprung. Und was ganz sicher näher ist, so ein bisschen gegen Ende von der fertilen Phase, also von der Fruchtbarkeitsphase, die man hat als Frau, wenn es eben gegen die Menopause zugeht, dass dann die Zyklen eigentlich kürzer werden. Und dass weil der Körper so, es kommt nicht mehr viel vom Eierstock und das Hirn nicht stimulieren und stimulieren, weil ja genügend Östrogen haben im Körper und das ja ganz gut ist für die Frau, stimuliert. Und darum gibt es ein bisschen eben kürzere Zyklen, dass man ein bisschen mehr Mens hat, also vielleicht sogar 2-3 Mal im Monat. Und dann plötzlich werden sie länger. Wenn der Körper dann merkt, okay, trotzdem, sie mega, mega stimulieren, gibt's ja nicht mehr. Also, die Zitrone ist auspresst. Dann kommt dann vielleicht nur noch alle 3-6 Monate Demenz. Also, man kann es schon ein bisschen anhand von Zykluslänge abschätzen. Aber meistens ist das eben eher wirklich gegen das Ende. Also, wenn jemand nur so ein bisschen in den Autos entsprechende Reserve hat, im Ehestock, der jung ist, wird die noch regelmäßige Zyklen haben. Wir wissen einfach nicht, plötzlich kann es die anfangen, sogar mit Zyklusveränderungen.
Also nicht die Stärke vom Zyklus ist relevant, sondern die Regelmäßigkeit.
Ja, nein, die Blutungsstärke, genau. Die Blutungsstärke hat eigentlich nichts damit zu tun, ob man eine gute Reserve hat oder nicht. Nein. Du hast auch noch eine Frage, Briska.
Ja, wenn ich jetzt so gelegen habe, nein, was eigentlich mir jetzt gerade in den Sinn kommt, Frauen, die Pillen nehmen, über eine lange Zeit, die sparen ja eigentlich ja keinen Eisprung mehr. Die sparen ja eigentlich ihre Eier. Ist das so? Haben die, wenn die dann die wieder absetzt, haben die dann später die Wechseljahre?
Das wäre ja sehr schön.
Nein, aber
wenn sie das mitgibt, wo man ja die Wechseljahre. Nein, es geht eben, das ist eben die Apoptose, also der Zelltod, der im Eierstock passiert, ohne dass man einen Eisprung hat. Also es ist nicht nur immer das, die Eizelle, die springt, die weg ist, sondern es gibt eben im Körper, in diesem Eierstock, sollte ich Grund gehen. Also unter der Pille geht. Es ist nicht okay, so, dass man eben, später in die Wechseljahre kommt, wenn man 20 Jahre Pille hat genommen, dass man dann erst mit 60 in die Wechseljahre kommt.
Das könnte ja wie sein, aber, dass man so wie spart, oder?
Nein, es ist einfach so, dass ab 35, dass es einfach einen beschleunigten Tod gibt von diesen Eizellen. Das hat man durchaus gemacht.
Das ist ein bisschen deprimierend. Endzeitstimmung.
Nein, es ist alles halb so schlimm. Aber ja, man muss es einfach wissen. Ich finde, darum ist das unser erstes Thema, weil ich finde, das muss man wissen, wenn man so ja, in dem Alter ist, wo man das Gefühl hat, will man kriegen, will man kein Kind. Das finde ich sehr wichtige Information. Das ist eben nicht auch trotz der heutigen medizinischen Fortschritte und was wir alles im Kinderwunschzentrum können machen, wir können eben nicht alles reparieren und wiederherstellen. Das ist mir sehr wichtig.
Du hast gesagt, an den kürzeren Abständen zwischen den Blutungen könnte man das erkennen, dass da etwas nicht mehr ganz im Gleichgewicht ist, sage ich mal. Gibt es sonst noch Gründe oder Symptome?
Gründe für Zyklusstörungen, ja. Das gibt es. Mir fällt jetzt gerade spontan ein, wenn man zum Beispiel abnimmt, also und zwar wirklich so, muss nicht unbedingt in die Magersucht fallen, aber schon nur so einen rapiden Gewichtsverlust oder ja, wenn man plötzlich irgendwie eben ins Untergewicht absinkt, das kann einen Zyklus verändern. Oder wenn man intensiv Sport macht und einfach nicht genug zu sich nimmt, also der Output grösser ist als der Input.
Auch Kalorien.
Ja, zum Beispiel, das sieht man bei den jungen Sportlerinnen aus Magling.
Ja.
Ja. Zum Beispiel, oder natürlich noch andere Hormonstörungen, da kommt man spontan auch die Schilddrüse hin.
Ja, das ist auch eines meiner Lieblingshormone, weil man ja dort auch im Gesicht kann erkennen kann, dass zum Beispiel, dass ein Mango vorliegt, ist immer so eine Fantasie von mir gewesen, dass wie jemand in die Apotheke kommt, dass ich dem gerade im Gesicht könnte ablesen könnte, was ihm fehlt, das ist natürlich nicht möglich. Aber ein Schilddrüsenhormonmangel kann zum Beispiel zum Ausfall von Augenbrauen führen. Und das ist, über Schilddrüsenhormon müssen wir ja mal eine Folge machen.
Das ist sicher so, ja.
Darf ich schnell noch fragen, Anja, wie ist denn das mit der Dörte weitergegangen? So hat sie sich dann als Schwangere wieder vorgestellt, oder wie ist das denn noch?
Ja, genau, das erzähle ich gerne, die Geschichte zu Ende. Also sie hat zuerst ein bisschen probiert, ganz ohne uns daheim. Und sie sind dann zusammen nach, ich sage jetzt 4 bis 6 Monate, glaube ich, oder so ein halbes Jahr sicher, sie sind zu uns gekommen, wieder oder zu mir gekommen und haben gesagt, es klappt nicht, also ich bin nicht schwanger geworden. Und dann haben wir eben die Abklärungen gemacht mit dem Spermiogramm und haben dann so eine ganz leichte Kinderwunschtherapie angefangen, also leicht heisst einfach so ein bisschen Eierstöcke stimuliert, Dreisprung ausgelöst. Und dann haben wir gesagt, sie soll Geschlechtsverkehr haben zum optimalen Zeitpunkt. Mhm. Und ja, dann ist sie schwanger geworden.
Mit Drillingen.
Sehr schön.
Priska, auch wenn sie im Kinderwunschzentrum ist, heisst es nicht immer, dass sie Drillingen oder Vierlingen. Also wir machen auch Einlingen.
Also
und zwar
wir machen
eigentlich mehrheitlich. Es gibt, also dass wir Mehrlinge produzieren, sage ich mal. Ja, das will ich selber nicht, das ist wirklich selten. Aber merci für Input.
Ja.
Ja, gut, eben, total das Happy End eigentlich. Und sie hat sich bei mir schon wieder gemeldet für noch das zweite Kind, wo sie ein bisschen pressiert bei ihr, hat sie geschrieben.
Ja, du hast wie weniger Zeit. Du, soll jetzt alle Frauen den AMH-Test machen, grundsätzlich?
Nein, das ist auch ganz wichtig und mir auch sehr am Herzen liegend, dass es jetzt nicht heisst, oh, ich will sofort zu meinem bei meinem Gynäkologen einen Termin machen und den AMH-Wert bestimmen. Das bringt es eigentlich nicht bei allen, vor allem nicht bei denen, die zum Beispiel so noch unter Pillen sind. Dort ist, das, ist der Wert sowieso etwa um ein Drittel tiefer als ohne Pillen. Und auch im Ultraschall sieht man das am Eierstock, also sieht man den Einfluss auf eine Pille eben an. Es hat weniger, die da so, eben von diesen schwarzen Bäuli. Und das tut sich aber, nach 3 bis 6 Monaten, wenn man die Pille absetzt, tut sich das wieder, normalisieren, beides. Also, das heisst, es bringt nichts, wenn man geht, um ist unter der Pille. Das ist schon mal sicher der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es eigentlich für einen selber nicht wirklich wahnsinnig wichtig ist, ausser der Arzt hat eben irgendeinen Hinweis darauf, dass es nicht ganz altersentsprechend sein könnte, die Reserve. Und dann ist natürlich, sagt er näher, es wäre gut, wenn wir es würden abgleichen mit einem AMH-Wert.
Der hat verdörrte Eierstöcke.
Genau.
Ja, genau.
Ja, und dann gibt es ja noch andere Hormone, die auch noch zusätzlich wichtig sind, auf die komme ich jetzt nicht. Also ich denke, so ein Hormonstatus, das wird der Frauenarzt sagen, wenn das so weit soll sein. Und man muss das nicht aktiv nachfragen. Wir können mal das Gespräch sicher anfangen, wenn man irgendwie hat, eben der Zyklus verändert sich. Das wäre jetzt so ein bisschen die Take-Home-Message von unserem Podcast, dass man ein bisschen mehr Awareness hat für das
Thema. Dann könnte man die Eizellen auch noch eingefrieren, oder wenn es dann wirklich pressiert.
Ah, das ist, ja, du, das ist, oh Gott, das ist Social Freezing, meinst du? Dass man einfach so in eine Eizelle auf eine Bank legt und für später aufbewahrt. Das meinst du? Das ist möglich in der Schweiz, ja, das ist erlaubt und das kann man machen. Da ist eigentlich einfach so noch ganz wichtig, man macht das gerne, wenn bei Frauen unter 35, also nicht erst denken, jetzt bin ich 38, aber ich will erst mit 40 Kindern, ja, jetzt mal meine Eizellreserve, oder beziehungsweise meine Eizellen gehen eingefrieren, das bringt dann nicht mehr so viel. Und er ist halt auch so, dass, mit einer tieferen Reserve ist die Ausbeute auch ein bisschen tiefer. Das heisst, bei ihr, bei dort, wenn man jetzt hat stimuliert, weiss ich nicht, ob sie mehrmals hat müssen stimulieren und mehrere Zyklen von dem müssen machen, dass es wirklich Sinn macht. Und das ist natürlich so, wie sie es jetzt hat gemacht, hat sie natürlich Geld gespart. Viel Geld gespart. und auch mehrere Hormonzyklen.
Hey, gut. Du, das ist ja das gut rausgekommen mit dieser Dörte.
Ich habe noch einen kleinen Ausblick.
Ja.
Noch einen Satz und dann höre ich auf reden. Was ich wirklich möchte sagen, ist, dass es etwa 1% gibt von allen Frauen, die sogar wirklich unter 40 in die Wechseljahre kommen. Mhm. Also, und das wäre, dem sagt man Prämature Ovarialinsuffizienz. Und das Thema würde ich sehr gerne nochmal diskutieren mit euch.
Was man dann kann machen,
das ist ein schöner Ausblick.
Ja, was man kann machen, wenn man keine Eier mehr hat, dann weiss was für tolle Projekte dann auf einem warten, ohne Kind.
Das ist nicht ein Weltumgang ist, natürlich, wenn man, also klar ist das nicht das, was man möchte, mit 39 Wechseljahren, aber ja, genau. Ich bin gespannt auf den Podcast.
Danke vielmals, Anja.
Und dann würde ich sagen, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von der Villa Margarita.
Tschüss zusammen.
Ciao.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.